Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Neues vom Fall der offenbar von Rechtsradikalen bedrohten linken Politikerin Janine Wissler. Darüber spreche ich gleich mit unserem Landeskorrespondenten in Hessen. Ein Dorf an der polnischen Grenze macht mobil gegen ein geplantes Geflügelmastunternehmen. Dazu haben wir eine Reportage und wie Bergwandern in den Bayerischen Alpen funktioniert, trotz Corona-Einschränkungen. Ein Erfahrungsbericht. Ich bin Tobias Ullmeier. Hallo, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Janine Wissler ist stellvertretende Bundesvorsitzende der Linkspartei und Fraktionsvorsitzende im Hessischen Landtag. Sie gilt als eine mögliche Nachfolgerin von Katja Kipping als Bundesvorsitzende ihrer Partei. Bekannt ist sie in Hessen unter anderem für ihre engagierte Flüchtlingspolitik. Am Wochenende wurde nun öffentlich, dass sie Morddrohungen bekommt, unterschrieben mit NSU 2.0. Alle Parteien des Hessischen Landtages haben sich sofort mit Janine Wissler solidarisch erklärt. Wer Abgeordnete mit dem Tod bedroht, greift uns alle an, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von CDU, Grünen, SPD und FDP. Ludger Fittkau ist unser Hessen-Korrespondent. Herr Fittkau, mit NSU 2.0 waren ja auch schon seit 2018 Morddrohungen gegen die Frankfurter Anwältin Seda Basay Yildiz unterzeichnet worden. Eine der Vertreterinnen der Nebenkläger im Münchner NSU-Prozess könnte hinter den aktuellen Drohmails gegen Janine Wissler derselbe Täter stecken.
Ja, Herr Ullmeier, das wird jetzt auch durch Recherchen der FAZ noch einmal bestätigt, die heute öffentlich geworden sind in der Zeitung. Die Zeitung hat aus Sicherheitskreisen erfahren, man halte es für möglich, dass die Schreiben, die nun per Mail im Februar an Janine Wissler geschickt worden sind, vom selben Verfasser stammen, der auch schon seit 2018, Sie haben es gesagt, die Frankfurter Anwältin Basay Yildiz bedroht. Es ist schwierig offenbar für die Vermittler, die Herkunft zu rekonstruieren. Basay Yildiz war damals mit Faxen bedroht worden. Die Mails an Janine Wissler sind aber auch offenbar nicht einfach zurückzuvollziehen. Es ist allerdings interessant, dass in beiden Fällen Details genannt worden sind in diesen Drohschreiben, die eine Privatperson ohne Zugang zu öffentlichen Computern, zu behördlichen Computern, muss man sagen, nicht ohne weiteres bekommen kann. Dahinter steckt auch, dass die ersten Schreiben damals 2018 gegen Basay Yildiz von einem Polizeicomputer stammten. Das weiß man, das erste Polizeirevier in Frankfurt am Main. Ob jetzt bei den neuen Drohschreiben auch wieder die Spur in die Polizeistruktur führt, ist noch unklar.
Nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung soll sich der Schreiber der Drohbriefe auch zum Mordfall Walter Lübcke geäußert haben. Der wird ja gerade vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt verhandelt. Was genau ist da bekannt geworden?
Auch da bringt die FAZ heute neuere Informationen. Danach geht die Polizei davon aus, dass derselbe Verfasser dieser Drohmails sich eben zum Mord von Walter Lübcke geäußert hat, kurz nach der Tat schon im letzten Jahr, im Juni, Anfang Juni war das ja. Und nach dem Tod Lübkes waren damals schon mehrere Schreiben aufgetaucht, die mit NSU 2.0 unterzeichnet waren. Und zuletzt auch im Zusammenhang mit dem Strafprozess gegen den mutmaßlichen Mörder Walter Lübkes, Stefan E. Dieser Strafprozess hat ja erst vor wenigen Wochen in Frankfurt begonnen. Also da scheint es zumindest nach den Recherchen der Polizei möglicherweise auf einen Täter aller dieser Mails hinauszulaufen.
Ich habe es ja schon eingangs gesagt, alle Parteien im Hessischen Landtag haben sich jetzt entschlossen hinter Janine Wissler gestellt. Gibt es nach dem Fall Lübcke jetzt so eine besondere Sensibilität, wenn Politikerinnen oder Politiker von Rechtsextremisten oder Rechtsextremistinnen bedroht werden?
Ja, Herr Ullmeier, das muss man für Hessen ganz klar sagen. Da ist seit einem Jahr, seit dem Fall Lübcke, etwas anders geworden hier in diesem Land. Da, wo vorher vielleicht noch Bedrohungen von rechts verharmlost worden sind, da sind jetzt alle Parteien wach geworden. Und sofort am Samstag, da gab es noch eine Sondersitzung des hessischen Parlaments, auch wegen der Corona-Schuldenbremse, die da aufgehoben wurde. Bei dieser Sondersitzung haben sich die vier Parteien, Sie haben es schon gesagt, CDU, Grüne, SPD und FDP, sofort in einer gemeinsamen Erklärung hinter Janine Wissler Wissler gestellt und sogar die AfD hat schon vorher mit einer eigenen Erklärung sich klar solidarisiert mit Janine Wissler und das zurückgewiesen. Also da ist wirklich quer durch alle Parlamentsparteien hier in Frankfurt ein Ruck gegangen und man nimmt das sehr, sehr ernst.
Dieser Ruck, diese neue Wachsamkeit, die äußert sich auch darin, dass der Hessische Landtag nun die rechtsextreme Szene in Hessen in einem Untersuchungsausschuss zum Lübcke-Mord nochmal genau untersuchen möchte. Wie ist da der Stand der Dinge?
Der Untersuchungsausschuss ist eingerichtet, seit wenigen Tagen muss man sagen, und jetzt werden die Akten durchgesehen, das geht jetzt monatelang, ab September soll es dann Zeugenbefragungen geben. Untersucht wird auch die rechtsextreme Szene, vor allen Dingen in Nordhessen, da gab es ja auch Bezüge zum NSU damals, 2006 gab es einen NSU-Mord in Kassel und da soll dann ab September sollen über 30 Rechtsradikale aus dem nordhessischen Raum noch einmal überprüft werden, man will recherchieren, was weiß man über die, wer ist vom Schirm verschwunden, auch da sind alle Parteien gemeinsam. Ein Strang Regierung und Opposition haben diesen Untersuchungsausschuss gemeinsam eingerichtet.
Die linken Politikerin Janine Wissler wird offenbar von Rechtsradikalen bedroht. Live dazu Ludger Fittgau aus unserem Studio in Darmstadt. Vielen Dank. Die Fleischindustrie hat gerade einen schweren Stand durch die hohen Corona-Infektionszahlen. Dort sind auch der breiten Masse der Bevölkerung die Arbeitsbedingungen bewusst geworden, die Umstände, unter denen die Tiere geschlachtet und verarbeitet werden. Und es ist eine Debatte entbrannt, ob wir so weiter Fleisch konsumieren wollen oder sollen, billig um jeden Preis. Und ein Aspekt, der wurde dabei in den vergangenen Wochen gar nicht berücksichtigt, die Auswirkungen auf die Anwohner, auf die Nachbarn dieser Betriebe. Im Oderbruch im äußersten Osten Deutschlands wehren sich genau diese gegen einen weiteren Betrieb. Christoph Richter hat die Argumente eingesammelt.
Das 400-Seelendorf Reitwein liegt im tiefen Osten, im Oderbruch an der polnischen Grenze. Dass jetzt eine Putenmastfarm in die Idylle kommen soll, erzürnt die Menschen.
Also ich denke, dass es schon so ein Kleinod ist, was viele gesucht haben hier. Gerade für junge Familien ist es schön. Und man ist jetzt ernüchtert, weil man so merkt, dass man so wenig Möglichkeiten hat, das zu beeinflussen, unsere Zukunft.
Sagt Anja Becker, Architektin. Auf ihrem Schoß sitzt ihre zweijährige Tochter. Nach Stationen in Dresden, Berlin, Russland und Irland ist die 40-Jährige jetzt in Reitwein gelandet. Zusammen mit ihrem Mann und drei kleinen Kindern wohnt sie am Hang des sogenannten Reitweiner Sporns, einem weithin sichtbaren Höhenzug. Ein geschichtsträchtiger Ort, denn hier hatte im Frühjahr 1945 General Schukow seinen Gefechtsstand im Kampf um die Seelower Höhen, heute Ziel vieler Touristen. Jetzt nennt sich Reitwein Perle des Oderbruchs. Wie lange noch? Anja Becker ist überfragt.
Ostern war das, glaube ich, soweit ich weiß, schon mal so, dass aus anderen Anlagen hier Mist gelagert wurde. Da hat man das schon gemerkt. Also das ist halt nicht diese Idylle, dass man hier rauskommt und sagt, es riecht halt nach frischen Blüten, es riecht nach dem Regen, nach frischem Gras. Es wird halt nach Pute riechen und es ist ja klar, dass es der geruchsintensivste Tierhaltungsbetrieb ist. Also ich finde, für unsere Kinder ist es nicht schön, wenn sie sehen, wie dort die Puten gehalten werden.
Der Gemeinderat hat gegen die Baugenehmigung der Putenmastfarm Widerspruch eingelegt. Die Hoffnung, dass man die Megatierfabrik, wie die Leute im Dorf sagen, noch stoppen könne, ist aber nicht groß. Doch aufgeben wolle man nicht, sagt Johannes Darrellmann. Er ist der Vorsitzende des Bauausschusses im Gemeinderat und moniert die Ortsnähe der Stelle der alten Rinder-LPG, in denen die Puten später gehalten werden sollen. Sie seien gerade mal 240 Meter vom nächsten Wohnhaus entfernt. Erforderlich seien aber 300 Meter. Zudem beginne hinter dem Zaun der künftigen Massentierhaltung ein Natura 2000 Vogelschutzgebiet.
Die Idylle ist gefährdet. Ich komme oben aus dem Kloppenburger Raum, also wo schon seit Jahrzehnten eine Massentierhaltung ist. Und wir waren jetzt gerade wieder vor 14 Tagen in der alten Heimat und haben mal wieder so richtig kennengelernt, was Massentierhaltung bedeutet.
Es habe gestunken. Ärzte würden Schwangeren und jungen Frauen dringend abraten, Leitungswasser zu trinken, wegen des nitrathaltigen und mit Arzneimittelresten versetzten Grundwassers, erzählt Darrellmann. Ähnliches komme auch auf Reitwein zu. Doch es gibt auch Stimmen, die für die Putenmastanlage sind. Die Gegner seien alle nur Großstädter, Romantiker auf der Suche nach der Heidi-Idylle, wettert ein Mann am Gartenzaun. Manfred Meisel, Rentner, früher war er Deichbauer.
Also Berliner, die aus den Großstädten kommen und wissen gar nicht, wie das auf dem Land aussieht. Vorher hatten wir ja 1500 Rinder drin und links waren sogar Schweine noch. Es ist im Dorf, damit müssen wir leben. Ne?
Ein Riss geht durch Reitwein. Doch deutlich wird aber auch, je länger man sich umhört, merkt man schnell, die Befürworter der Putenmastanlage sind im Dorf in der Unterzahl.
Na, ich möchte denn nicht diese Massentierhaltung, das ist Tierquälerei. Möchte ich nicht.
Sagt eine Frau, die am Dorfplatz wohnt, ihren Namen im Radio aber nicht hören will. Für großes Unverständnis sorgt bei den Anwohnern, dass vom Landkreis Märkisch-Oderland die Anlage genehmigt wurde, obwohl die Gemeindevertretung Reitwein dem Vorhaben eine klare Absage erteilt hat. Individuelle und möglicherweise subjektive Ablehnungsgründe können kein Kriterium von Verwaltungshandeln sein, schreibt Landkreissprecher Thomas Behrendt in einer Mail an den Deutschlandfunk. Und dem Rundfunk Berlin-Brandenburg sagte er kürzlich:
In Abwägung all dieser Stellungnahmen und Beteiligungen der öffentlichen Träger konnte festgestellt werden, dass das Bauvorhaben gegen kein Gesetz verstößt.
Die Landwirtschaft Golzo GmbH wolle laut Antragsunterlagen exakt 14.920 Puten halten und mästen, sagt Baurechtsanwalt Darrellmann. Das Unternehmen bleibe damit unter dem Grenzwert von 15.000 Puten und könne so die Umweltverträglichkeitsprüfung umgehen, so Darrellmann weiter. Doch jetzt schon lagere in der Anlage Putenmist und man würde ihn weithin riechen. Genau das sei aber nicht erlaubt, meint Darrellmann weiter.
In dem Genehmigungsbescheid steht so ausdrücklich drin, dass der Festmist aus der Anlage in Reitwein hier nicht auf dem Gelände gelagert werden soll. Wir halten das aber dann für aberwitzig, wenn dann aus anderen Anlagen der Hähnchenmist hier in Reitwein gelagert wird.
Ob es stimmt, dass Tierabfälle in Reitwein künftig offen gelagert werden sollen, das konnten wir nicht erfahren. Auch nicht, wann die Putenmastanlage in Betrieb gehen wird. Denn auf konkrete, mehrfache Nachfragen des Deutschlandfunks reagiert der Betreiber nicht, die Landwirtschaft Golzo GmbH. Die Entscheidung des Landkreises, in Reitwein eine Putenmastanlage zu gestatten, obwohl es die Mehrheit im Dorf nicht will, sorgt für massiven Politikverdruss, sagt noch Johannes Darrellmann und erinnert an die letzte Landtagswahl im September 2019.
Da hatten wir in Reitwein ein Ergebnis von über 34% für die AfD. Ich erkläre mir dieses Ergebnis nur so, dass man sich hier einfach nicht mehr hinreichend gehört fühlt.
Von der Putenmastanlage habe man in Reitwein so gut wie gar nichts. Weder Arbeitsplätze noch Steuereinnahmen, sagt am Ende noch der parteilose Bürgermeister Detlef Schieberle.
Ich befürchte, dass das diesem Ort ganz schlecht zu Gesicht steht und negative Auswirkungen auf die Menschen hier hat.
Das Dorf Reitwein will keinen Putenmastbetrieb in seiner Nachbarschaft. Eine Reportage von Christoph Richter. Wenn die Corona-Pandemie etwas Gutes hat, dann, dass die Menschen die Natur wieder mehr zu schätzen gelernt haben, mein Eindruck. Wie viele sind da gleich zu Beginn der Kontaktbeschränkungen plötzlich spazieren gegangen, wandern gegangen, Rad gefahren und seit sie es wieder dürfen, auch in die Berge? Aber natürlich gibt es auch hier weiter Einschränkungen, Erschwernisse. Unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone ist auf die Höllentalanger Hütte bei Garmisch-Partenkirchen gewandert, um herauszufinden, wie die Menschen oben am Berg trotz oder mit Corona zurechtkommen.
Eine Wanderung zur Höllentalanger Hütte unterhalb der Zugspitze bei Garmisch. Auf schmalen Wegen Abstand halten, das funktioniert nur bedingt. Rechts ist die Felswand, links geht's steil nach unten. Doch die Menschen scheinen sich in der frischen Bergluft sicher zu fühlen.
Also wir haben eigentlich eher das Gefühl, seitdem wir hier sind, ist das Virus weg. Weil hier kümmert es eigentlich keinen mehr so wirklich. Beziehungsweise wir haben halt vorher auch gelesen, du musst halt auf den Wegen, weil sie schmal sind, Mundschutz tragen und so weiter. Macht keiner.
Stefan und Steffi aus Mönchengladbach haben schon eingecheckt, ihre Namen in die obligatorische Liste eingetragen und entspannen auf der Terrasse.
Du siehst die Zugspitze, du siehst die Schneefelder, du siehst den Gletscher, du siehst die Sonne, du siehst das Bier.
Was will man mehr, oder?
Cool. Im ersten Stock bezieht Familie Koch vom Bodensee ihr Sechserzimmer.
Und aber die Zugspitze können wir auch noch.
Darf ich sehen? Wo ist
die? Da, ganz im Deck. Kati Koch ist stolz auf ihre zwei Kleinen, die zum ersten Mal selbst hier hochgelaufen sind. Und stolz auf sich. Denn die großen Rucksäcke der Eltern sind prall gefüllt.
Für jeden einen richtigen Schlafsack, weil sie geschrieben haben, sie müssen das Fenster aufmachen in der Nacht, wir können keinen Sommerschlafsack mitbringen. Also da ist dann der Rucksack schon fast voll. Das ist schon echt viel Gepäck.
Um Schmierinfektionen zu verhindern, hat die Höllentalanger Hütte wie alle anderen Hütten des Deutschen Alpenvereins ihre Decken weggepackt, die man hier sonst mit einem mitgebrachten, leichten Hüttenschlafsack bezieht. Das ist die eine große Veränderung. Die andere, die absolute Online-Reservierungspflicht fürs Übernachten. Trotz dieser Maßnahmen, der Hüttenreferent beim Deutschen Alpenverein, Thomas Gesell, freut sich. Vor 2 Monaten hätte er nicht darauf gewettet, dass aus dem Hüttensommer überhaupt noch etwas wird.
Also wir haben uns hier von der Sektion München darauf eingestellt, dass die bewirtschafteten Hütten dieses Jahr komplett geschlossen bleiben. Insofern ist die aktuelle Entwicklung doch sehr erfreulich.
Die ersten Wochen schauten bayerische Hüttenwirte neidisch nach Österreich rüber. Dort durften Gruppen, die zusammen aufsteigen, auch zusammen in einem Schlaflager übernachten, als eine sogenannte Risikogemeinschaft. In Deutschland dagegen durften sich am Anfang immer nur 2 Hausstände einen Schlafraum teilen. Im schlimmsten Fall belegten 2 Menschen ein großes Lager. Das ist nun seit Mitte Juni aber anders. Auch in Deutschland darf eine Wandergruppe mit bis zu 10 Personen zusammen übernachten, was die Situation wieder etwas gemütlicher macht und mehr Übernachtungen zulässt. Dennoch, eine Hütte mit Mehrbettzimmern wie am Höllentalanger darf nur zu maximal 2/3 belegt werden, erzählt Thomas Gesell.
Wenn ich einen Betrieb habe, der normalerweise 100 Plätze hat und ich darf davon das ganze Jahr über nur 60 Plätze maximal hergeben, richtig großes Geschäft wird es dieses Jahr nicht.
Zudem müsse sich das Konzept noch in der Hochsaison bewähren.
Der Söder hat gesagt, das ist das schönste Bundesland, ich kann mir nur beipflichten, geht's auf die Hütten, das ist die schönste Form des Urlaubmachens. Aber die Frage ist letztendlich, was passiert im Juli, August, September?
Auch in Österreich sind WandererInnen willkommen. Auch hier gilt Hüttenübernachtung nur mit Online-Reservierung. Der österreichische Hüttenreferent Peter Capellari.
In erster Linie empfehle ich Ihnen, die Leute, setzt euch vor eine große Landkarte und schaut mal, was es sonst noch gibt, außer die Klassiker, die ihr schon kennt. Schön ist es überall. Es gibt überall ganz tolle Winkel und gerade das, was nicht in jedem Führer steht, birgt oft die tollsten Entdeckungen. Ein bisschen Flexibilität, glaube ich, ist da wichtig und ein bisschen Kreativität und vielleicht auch ein Mut, Neues zu entdecken.
Ein Ansteckungsrisiko auf dem Berg sieht Peter Capellari nicht mehr.
Die Leute sind von sich aus vorsichtiger geworden. Ich glaube, das Händewaschen ist Standard geworden. Ein bisschen Abstand halten ist Standard geworden. Der Verzicht aufs Gipfelbussi ist auch Standard geworden. Und insofern fürchten wir uns nicht besonders vor einer großen neuen Infektionswelle.
Und auch die Corona-Regel, nachts das Fenster aufzulassen, auf 1400 Metern in der Regel eine kühle Angelegenheit, ist zumindest für Stefan und Stefanie aus Mönchengladbach kein Problem.
Du musst ja auch einen Schlafsack mitbringen und der sollte ja auch ein bisschen was können. Und ja, ich habe noch nie in einem Matratzenlager geschlafen mit Zoom-Fenster. Weil spätestens, wenn der Erste geschnarcht und wenn der Nächste furzt, mit 40 Mann in einem kleinen Raum, dann machst du automatisch das Fenster auf. Also wir waren eigentlich immer die, die das Fenster aufgemacht haben.
Ja, kann man so nachvollziehen. Tobias Krone hat uns diese Reportage aus den Bayerischen Alpen geschickt. Und das war es auch schon wieder mit dieser Ausgabe des Deutschlandjournals am 6. Juli 2020 hier im Deutschlandfunk. Nach den Nachrichten freut sich Kate Malaike mit Campus und Karriere auf Sie. Dann unter anderem mit dem Streit um Corona-Tests für Lehrer in Baden-Württemberg. Ich bin Tobias Ullmeier. Tschüss, auf Wiederhören.